NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
4. Juni 1995. Der Todestag des Sexualforschers Ernest Bornemann.
Jetzt ist Schluss mit diesem Gequatsche, meine Damen und Herren. Jetzt kommt ein seriöser Gast, und zwar einer von Europas renommiertesten Sexualwissenschaftlern. Herzlich willkommen in Schmidt an der Professor Dr. Ernest Bornemann. Guten Abend.
Ein weißhaariger Mann betritt die Szene. Unkonventionell, ein bisschen wie ein Guru gekleidet. Mit cremefarbener Hose, hellem Hemd und dunkler Weste.
Wenn es irgendetwas gibt, was die Sexualforschung ergeben hat, ist es das totale Unwissen über die eigenen sexuellen Bedürfnisse.
Ernest Bornemann als öffentlicher Aufklärer. Er spricht über Impotenz und Frigidität, erklärt, dass es verschiedene Sexualpraktiken und Stellungen gibt und dass sich die Lust nicht in die Ehe einsperren lässt.
Ich glaube, dass man vor den eigenen sexuellen Bedürfnissen nicht kuschen darf. Also wenn es irgendwas gibt, was wirklich schädlich ist, dann ist es Anpassung an die herrschenden Normen.
Vielen Dank für Ihren Besuch.
Dankeschön. Mit steilen Thesen und ungeheurem Fleiß hat sich Ernest Bornemann in den 70er Jahren zum bekanntesten Sexualforscher im deutschsprachigen Raum hochgearbeitet. Ein Quereinsteiger, der schon 60 und darüber war, als man ihm seine akademischen Titel verlieh. Ein Mann mit Geschichte und einer Vergangenheit, die schillerte wie ein Roman. Geboren 1915 in Berlin als Ernst Wilhelm Julius Bornemann, engagierte er sich schon früh in der sozialistischen Jugend und gab eine Schülerzeitung heraus. Im Juli 1933, nur wenige Wochen vor dem Abitur, emigrierte er nach England. Ob aus politischen Gründen, wie er behauptete, oder aus Abenteuerlust, sei schwer zu entscheiden, sagt der Historiker und Bornemann-Biograf Detlef Siegfried.
Ich stelle mir vor, denn dass es, sagen wir mal, eine gemischte Motivation gab. Das eine, das politische, das Gefühl einer tatsächlich individuellen, persönlichen Bedrohung und gleichzeitig Lust, was ganz Neues zu machen.
So schlüpfte der junge Ernst Bornemann 1933 in die Rolle des deutschen Immigranten, etablierte sich in London und änderte seinen Namen in Ernest Bornemann. Und daran hielt er fest, auch als er 27 Jahre später nach Deutschland zurückkehrte, wo man ihn dann allerdings meist deutsch als Ernest Bornemann ansprach. Mit dem neuen Namen erfand er sich auch eine neue Biografie, die er je nach Bedarf abänderte und aufpeppte.
Und das war für ihn besonders wichtig, weil er ja kein Abitur hatte und daher nicht studieren konnte. Also er musste andauernd Studienorte erfinden, Studienrichtungen erfinden, um die Jobs zu bekommen, die er haben wollte. Der Vater sagt, du hast schon immer eine Neigung zum Bluff gehabt. Der Freundin wird zugetragen, als sie gerade zusammen sind. Der Typ da sei ein 18-jähriger Hochstapler. Also sehr früh ist schon klar, bei Bornemann gibt es immer zwei und mehrere Wahrheiten.
Jazz begeisterte ihn. Und was ihm London bot, war überwältigend. Konzerte, Clubs, Kontakte zu Musikern, die Zeitschrift Melody Maker, Bücher.
Ihn interessiert die Frage, was ist eigentlich Jazz? Woher kommt er? Ist es schwarze Musik? Ist es weiße Musik, wie damals noch viele dachten, weil man wenig darüber wusste? Und Bornemann ist also, das muss man auch angesichts der großen Manuskripte sagen, die in seinem Archiv lagern, einer der ersten, die sich wirklich wissenschaftlich mit dem Jazz auseinandergesetzt haben. Und der dann ja auch eine große Rolle spielte, und zwar auf internationaler Ebene als Jazzkritiker.
Bornemann war ein Arbeitstier. Er beschäftigte sich nicht nur mit dem Jazz, er versuchte sich auch als Schriftsteller und das auf Englisch. Darüber hinaus interessierte er sich für den Film und versuchte auch in dem Bereich einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und es klappte, er ergatterte tatsächlich erste Jobs im Filmgeschäft.
Wo er als Lektor gearbeitet hat, also Buchmanuskripte durchgesehen hat daraufhin, ob man daraus einen Film machen könnte, Drehbücher durchgesehen hat und so. Und auch an der Produktion eines ersten Filmes war er beteiligt.
1940 wurde Bornemann, wie fast alle Deutschen in England, als feindlicher Ausländer interniert und in ein Lager nach Kanada gebracht. Doch er hatte Glück im Unglück, schreibt Detlef Siegfried in seiner Biografie. Nach einem Jahr durfte er das Lager verlassen, weil man ihn beim National Film Board in Kanada brauchte, einer staatlichen Filmgesellschaft in Ottawa, für die er antideutsche Propagandafilme mitentwickeln sollte. Zu den herausragenden Streifen, die er verantwortete, gehörte Target Berlin.
Und es wird gezeigt, wie dann eine Flotte von 1000 Lancaster-Bombern in England startet zum Anflug auf Berlin. Man sieht also den Kommandeur der kanadischen Truppen sagen, Jungs, ihr habt einen guten Job in Hamburg gemacht, macht jetzt dasselbe in Berlin auch. Es geht darum, die Deutschen zu schlagen. Und der Film endet mit dem Hurra der Mannschaften über einen gelungenen Treffer.
Kanada spielte auch biografisch eine wichtige Rolle für ihn. Seit 1943 lebte seine Freundin Eva Geibel dort, die Liebe seines Lebens.
Ich habe mit meiner Ehefrau Eva ganz früh im Leben eine Art Vertrag geschlossen, der bedeutete, dass wir uns niemals voneinander trennen würden. Aber andererseits, dass wir auch die Gelegenheit haben sollten, jeder mit, ja, beliebig vielen anderen Menschen ein Stück des Lebens gemeinsam zu verbringen.
Er hat von dieser Freiheit reichlich Gebrauch gemacht. Sie dagegen tat sich schwer.
Mein Sohn hat mir nachträglich, nachdem meine Frau verstorben war, gesagt, dass sie sehr darunter gelitten habe. Als sie am Leben war, habe ich das nicht gemerkt, weil sie das sehr gut verborgen hat. Und offenbar hat sie es weniger bedurft als ich.
Nach dem Krieg hat Ernest Bornemann zunächst eine Karriere im Film- und Fernsehgeschäft gemacht. Angefangen beim National Film Board in Kanada, wo er nach 1945 weiter beschäftigt war. Dann bei der Filmsektion der UNESCO in Paris und schließlich ab 1954 beim Privatfernsehen in England. Bis er 1960 ein vielversprechendes Angebot aus Deutschland bekam.
Hier ist das zweite deutsche Fernsehen.
Er sollte als Programm- und Produktionsleiter ein zweites deutsches Fernsehen aufbauen. Vom ZDF war damals noch nicht die Rede. Es ging um das sogenannte freie Fernsehen, einen privaten Kanal, der auf Wunsch Adenauers der ARD Konkurrenz machen und weniger regierungskritisch berichten sollte. Von den politischen Hintergründen soll Bornemann nichts gewusst haben. Sein Herz schlug immer noch links, was auch bald zu Querelen führte.
Er hatte es zu tun mit einer ganzen Reihe von früheren Nazis, die in den Führungsetagen dieses freien Fernsehens saßen und die das überhaupt nicht abkonnten, dass da jetzt so ein Remigrant Verantwortung trug und seine Vorstellungen vom Fernsehen implementieren wollte, die stark englisch geprägt waren.
Ein Jahr dauerte das Abenteuer Privatfernsehen, bis das Bundesverfassungsgericht das Projekt für rechtswidrig erklärte. Stattdessen bauten die Länder ein zweites öffentlich-rechtliches Programm auf, das ZDF. Aber da war Bornemann schon nicht mehr an Bord und längst mit neuen Ideen beschäftigt. Mit diesem Song startete 1965 der Beat Club, nach einem Konzept von Ernest Bornemann. Kein Scherz, sondern die volle Wahrheit. Auf die Idee gebracht hatten ihn die erfolgreichen Popmusiksendungen im englischen Fernsehen und Radio Bremen bis an. Ursprünglich sollte er auch Regie bei den Sendungen führen, erzählt Dietlef Siegfried.
Aber dazu kommt es dann nicht, weil es Konflikte gibt zwischen Bornemann und Michael Leckebusch, der dann die Sendung übernimmt und in der weiteren Geschichte des Beat Club der wichtige Mann ist, der diese Sendung zum Erfolg bringt. Aber man muss eben festhalten, das ursprüngliche Konzept stammt nicht von Leckebusch, sondern von Ernest Bornemann. Hey, hey, Joe.
Wieso? Schon wieder Beat Club?
1968 betrat der Sexualforscher Ernest Bornemann die Bühne, als er dem Publikum das Lexikon der Liebe vorstellte. Ein Aufklärungsbuch für aufgeschlossene Menschen, wie es in einigen Ausgaben hieß, in dem er anhand von Schlüsselbegriffen das Liebes- und Sexualleben einfach und verständlich erläuterte.
Fast alles, was ich im Leben außerhalb dessen, was ich als meinen eigentlichen Beruf betrachte, nämlich Sexualforscher, gemacht habe, war weitgehend Gelderwerb, auch die langjährige Tätigkeit im Fernsehen.
War es so oder passte der neue Beruf nur einfach gut in die neue Zeit? Denn die war reif für frischen Wind. Die Pille war erfunden, Oswald Kolle schrieb seine Aufklärungsserien und die studentischen Kommunen verkündeten die sexuelle Revolution. Ideale Bedingungen für den fleißigen Sammler Ernest Bornemann, der sich innerhalb weniger Jahre als Sexualforscher einen Namen machte und seine Biografie dem neuen Berufsfeld anpasste. Bornemann gab sich nun auch als Psychoanalytiker aus.
Für mich war die Sexualität immer das Wichtigste überhaupt im Leben. Das, das einem Kraft gibt, das, das einem Mut gibt, das einem die Chance gibt, die Welt zu verändern.
1975 erschien sein Opus Magnum, das Patriarchat. Eine knapp 700 Seiten starke Abhandlung, in der Ernest Bornemann anhand von Quellen zeigt, wie sich vor vielen tausend Jahren in Griechenland und im Römischen Reich das Patriarchat langsam entwickelt und wie es die mutterrechtlichen Sippengesellschaften zerstört hat. Was nicht ewig ist, braucht auch nicht ewig zu sein, schrieb er und widmete sein Buch den Frauen.
Es soll der Frauenbewegung dienen, wie das Kapital der Arbeiterbewegung gedient hat. Als Analyse der Vergangenheit, als Schlüssel zur Zukunft, als Waffe im täglichen Kampf der Gegenwart.
Vielleicht wäre der Aufschrei weniger laut gewesen, aber die Widmung brachte das Fass zum Überlaufen. Die Frauenbewegung wies den beflissenen Ankläger des Patriarchats zurück. Von Männern, die ihnen die Welt erklärten, wollten Frauen nichts mehr hören. Ernest Bornemann war fassungslos über die wütenden Reaktionen.
Und ich leide bis zum heutigen Tage wie ein Hund darunter, dass gerade die Frauen, denen ich mein Leben nutzvoll widmen wollte, mich nach wie vor attackieren.
Publizistisch profitierte er von dem Streit. Das Patriarchat sorgte für einen Popularisierungsschub, den er in den kommenden Jahren mit zahlreichen Büchern, Zeitungsartikeln und Auftritten in Funk und Fernsehen weiter befeuerte. Ab 1983 schrieb er in der Neuen Revue eine wöchentliche Ratgeberkolumne unter dem Titel »Sprechstunde über Sexualprobleme«.
Das hätte er nicht tun sollen, weil er ist kein Therapeut, er hat sich auch deutlich antitherapeutisch geäußert. Und wenn man das schon macht, dann sollte man auch nicht Ratschläge geben, wenn man selber gerade sagt, dass Ratschläge nichts nützen.
So der Sexualwissenschaftler Ulrich Clement. Die Ratgeberkolumne Bornemanns stieß aber nicht nur bei Wissenschaftlern und Therapeuten auf Kritik, auch Oswald Kolle rügte sie.
Er hat in der Neuen Revue gesagt, wenn einer gesagt hat, meine Frau will kein Fellatium machen, ne? Trennen Sie sich. Mein Mann will kein Cunnilingus machen, trennen Sie sich, das wird nichts. Da war ich immer ganz anderer Meinung, weil ich also der Schule angehöre, dass Sexualität etwas ist, was erlernbar ist.
Ernest Bornemann war ein Mensch, an dem sich die Geister schieden. Ein Hochbegabter, der sich sein Wissen überwiegend autodidaktisch aneignete und in drei Bereichen eine beachtliche Karriere machte, als Jazzkritiker, Filmschaffender und Sexualforscher. Dennoch zog er am Ende seines Lebens eine vernichtende Bilanz.
Ich habe das Gefühl, total versagt zu haben. Die Welt ist heute sehr, sehr viel schlechter als in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin. All das, was ich versucht habe, um die Welt zu verändern, ist fehlgeschlagen.
Der Tod seiner Frau 1987, der Fall der Mauer und damit auch der Verrat der sozialistischen Ideen, die er seit seiner Jugend vertrat, und schließlich die quälenden Eifersuchtsanfälle, weil seine 42 Jahre jüngere Geliebte gelegentlich mit anderen Männern schlief, hatten ihn in eine Lebenskrise mit schweren Depressionen gestürzt. Woran sollte er noch glauben? Gab es irgendwo noch Halt? Ernest Bornemann nahm sich heute vor 20 Jahren das Leben. Zuvor hatte er seinen Nachruf inszeniert.
Ich will versuchen, über mich selbst in der Vergangenheit zu sprechen. Ich war in meiner Jugend und in meinen Mannesjahren ungewöhnlich erfolgreich. Ich hatte Glück. Ich traf eine Frau, die mich liebte und die ich liebte. Ich war bei jeder meiner Arbeiten überdurchschnittlich erfolgreich, bis etwa zu meinem 60. Lebensjahr. Wenn ich Glück gehabt hätte, wäre ich mit 60 gestorben.
Man sieht ihn vor einer Bücherwand sitzen und von enttäuschten Hoffnungen und vom Scheitern erzählen. Ein alter Mann mit einer faszinierenden Biografie, der am Ende seines grandiosen Lebens vor allem daran leidet, dass er leidet und seine Gefühle nicht mehr steuern kann.
Im Zeitzeichen erinnerte Heide Soltau an Ernest Bornemann, der am 4. Juni 1995 gestorben ist. Redaktion Michael Röger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.